HR2 Kultur zum Nachhören.
HR2 Kultur. Der Tag.
Mit Claudia Sauter. Schönen guten Abend.
Es ist die Straße blockiert wegen Schnee. Wegen Rutschgefahr. Keine Ahnung. Ich sehe gar nichts von.
Die Situation habe ich noch nicht erlebt. Und dass einmal ein oder zwei Bäume umfallen, dass einmal die Straße eine halbe Stunde gespalten ist oder was, mit dem rechnet man immer. Aber so eine Situation, das haben wir noch nicht gehabt.
Wir sind offiziell eingeschneit, ja. Also seit gestern Vormittag ist die einzige Straße, die Obertorn mit der Umwelt verbindet, sozusagen gesperrt.
Warum kommt man nicht raus hier aus Jachenau?
Ja, das ist das Problem, dass der Schnee an die Bäume festgefroren ist. Dass der von den Bäumen nicht abgefallen ist.
Wir entfernen hier die ganzen Bäume, weil es einfach zu viel Schnee liegt auf den Bäumen. Und er stürzt einen auf den anderen auf die Straße.
1,90 Meter türmt sich der Schnee in Filzmoos im Salzburger Land. Schneeschippen ist angesagt, allerdings auf den Dächern.
Das Gefährliche ist halt jetzt dann, wenn sich irgendwann mal die Schneebretter lösen und die runterkommen. Also gerade wenn Kinder herunterspielen oder so, zu den Kindern muss man mal sagen, geht's von den Dächern weg.
Jetzt soll es ja nochmal richtig, also bis zu einem Meter nochmal herhauen. Also ich weiß nicht, wie das dann ausgeht.
Diese Wetterlage hat es in sich. Wer heute stündlich die Newsblogs verfolgte, der klickte durch Momentaufnahmen eines Winterdramas, das seinen Höhepunkt noch nicht erreicht hat. Aber je nachdem, wo einen die Meldungen erreichten, reagierten wir Leser anders. Vom Dach unseres Funkhauses in Frankfurt schauten wir auf den Feldberg, dem eine dicke Schneehaube ganz gut zu Gesicht stünde. Aber nichts da. Der Taunus grüßt kahl und grau zu uns herab. Die Menschen in den vom Schnee umschlossenen Regionen, die lesen die Taktungen der Meldungen natürlich ganz anders. Haben wir genug Lebensmittel im Haus? Und worauf müssen wir uns am Wochenende einstellen? Die direkte physische Auseinandersetzung mit Schnee und Eis ist also eine elementare Angelegenheit und die bringt sehr ambivalente Reaktionen hervor, von Freude bis Furcht und alle emotionalen Aggregatzustände dazwischen. Der Schnee, der lässt uns nicht kalt. Und wenn man seine Wucht durchlebt hat, dann gibt's was zu erzählen. Und das tun wir jetzt in dieser Ausgabe des Tags. Denn die Konsistenz, die Fließgeschwindigkeit von Lawinen, die Beschaffenheit von Alt- und Neuschnee, wie aus Firn Eis wird, das ist aufregend und nicht nur Physik, sondern Wissen, wie man in Winterlandschaften überlebt. Und dieses Wissen braucht jeder, der in dieser Jahreszeit im südlichen Bayern in die Berge aufbricht.
Der erneute starke Schneefall seit letzter Nacht macht vielen bayerischen Regionen zu schaffen. Bei zwei Unfällen mit Schulbussen im Berchtesgadener Land und in Mittelfranken wurden insgesamt 17 Kinder leicht verletzt. Auf den Autobahnen kam es zu kilometerlangen Staus. Viele Straßen und Bahnstrecken in den höher gelegenen Gebieten sind gesperrt. Auch heute fiel an vielen Orten in Schwaben, Ober- und Niederbayern die Schule aus. Im Landkreis Miesbach gilt nach wie vor der Katastrophenfall. Vor allem Schneeverwehungen halten die Räumdienste und Anwohner beim Schneeschaufeln dort auf Trab.
Ja, man kann einen halben Tag hier bergeln. Also zum Sonstarbeiten kommt eigentlich gar nichts mehr. Und sowas habe ich noch nie erlebt. Wahnsinn.
Mit den Schneemassen steigt auch die Gefahr, dass Dächer beschädigt werden oder gar einstürzen. In einigen Orten, wie etwa in Starnberg, wurden Sporthallen aus Sicherheitsgründen gesperrt. Hausbesitzer sollen ihre Dächer vom Altschnee befreien. Dazu hat die Regierung von Oberbayern heute aufgerufen. Inzwischen sind nicht mehr nur die südlichen Gebiete am Alpenrand betroffen. Andere Regionen haben ebenfalls mit den Schneemengen zu kämpfen. Zum Beispiel im Fichtelgebirge. Dort wurde am Ochsenkopf, wie schon gestern in diversen anderen bayerischen Skigebieten, der Liftbetrieb eingestellt. Auch im Bayerischen Wald kommt es seit dem Morgen zu vielen Behinderungen durch Bäume, die unter der Schneelast zusammengebrochen und auf Bahnstrecken und Straßen gestürzt sind. So musste die Feuerwehr zum Beispiel in Schaufling bei Deggendorf die Zufahrtsstraße zu einer großen Reha-Einrichtung freihalten, erklärt Alexander Grafenauer von der dortigen Feuerwehr.
Das sind 350 Patienten, die natürlich auch im Notfall vom Deggendorfer Klinik her versorgt werden und auch die Patienten abtransportiert. Deswegen ist der Zufahrtsweg sehr wichtig.
Bei Berchtesgaden ist inzwischen auch die Ortschaft Buchenhöhe völlig eingeschneit. 350 Menschen sitzen dort fest und müssen per Lastwagen versorgt werden. Bereits seit Samstag ist die Zufahrt in die oberbayerische Gemeinde Jachenau am Walchensee versperrt. Es gilt als unwahrscheinlich, dass die Straße bald freigegeben wird. Am Vormittag brachte die Feuerwehr mit einem geländegängigen Transporter Lebensmittel über einen Notweg in das Dorf. Die Bewohner packten mit an, in einer Menschenkette wurden die Regale im Dorfladen wieder aufgefüllt. Inhaber Peter Kraus hat die Lieferung schon erwartet.
Es ist ja am Montag nichts gekommen, durch das ja zu war. Und durch das war das schon wichtig, dass wir das so organisieren haben können, dass wir wieder was haben.
Was ist schon knapp geworden? Also was war besonders gefragt?
Klubbierbier.
Okay, aber da habt ihr jetzt wieder genug.
Ja, da haben wir wieder genug.
Inzwischen soll auch die Notzufahrt in den Ort nicht mehr benutzt werden. Doch mit der Nachschublieferung und einem mittlerweile stationierten Rettungswagen ist die Jachenau auch auf eine komplette Isolation vorbereitet. In Markt Schellenberg im Berchtesgadener Land ging gegen Mittag eine Lawine ab. Eine Verbindungsstraße nach Berchtesgaden wurde auf einer Breite von 15 Metern verschüttet. Eingesetzte Lawinenhunde konnten keine verschütteten Menschen finden. In den Bayerischen Alpen gilt inzwischen überall die zweithöchste Lawinenwarnstufe. In Teilen Österreichs sogar die höchste Warnstufe 5. Skifahrer oder Tourengeher können jederzeit Schneebretter auslösen. Wintersportler sollten deshalb auch die kommenden Tage besser zu Hause bleiben.
Soweit der Bericht unseres Kollegen vom Bayerischen Rundfunk, von Simon Plentinger. Aber für das vertiefte Verständnis dieser Wetterlage, da brauchen wir ein Nordlicht, jemanden von der Ostsee. Einen Fachmann für Ozeanforschung wie den Meteorologen Tobias Bayer vom Helmholtz-Zentrum in Kiel. Ihn habe ich heute Mittag gefragt, Herr Bayer, viel Schnee verbindet sich gerade mit viel Wind. Der Deutsche Wetterdienst rechnet mit unwetterartigen Schneefällen am Nordrand der Alpen. Aber diese Wetterlage, die entsteht doch ganz woanders, nicht an den Alpen.
Nee, also es ist so, dass da die Großwetterlage für entscheidend ist. Also wir haben im Moment eine sehr ungewöhnliche Großwetterlage. Und zwar haben wir über dem Atlantik, westlich von Großbritannien, ein Hochdruckgebiet, was sehr stabil dort liegt, schon seit mehreren Wochen. Und dadurch eben eine nördliche Anströmung bei uns in Deutschland, dass dann eben kalte, aber gleichzeitig auch feuchte Luft nach Süden transportiert. Dadurch kommt es zu einer sogenannten Staulage vor den Alpen. Das heißt also, die Luftmassen müssen aufsteigen durch die Berge und schneiden sich dort ab.
Ist das für Sie, die Meteorologen, eine Faustregel? Wer wissen will, wie es an den Alpen wird, muss aufs Meer gucken, auf die Nordhalbkugel?
Naja, es ist auf jeden Fall so, dass die Großwetterlage, dafür sind auf jeden Fall die Lage der Hochdruckgebiete und Tiefdruckgebiete entscheidend. Und da ist auf jeden Fall für uns der Nordatlantik sehr entscheidend, weil wir normalerweise eben zu unserer jetzigen Jahreszeit im Winter dort eben eher ein Tiefdruckgebiet in dem Bereich, wo wir jetzt eben das Hochdruckgebiet haben, liegen. Von daher ist es eben eine ungewöhnliche Wetterlage.
Auf der nördlichen Halbkugel unserer Erde geht das Eis ja zurück. Wir haben alle die Bilder abbrechender Eismassen schon mal im Fernsehen gesehen. Hat das Einfluss auf Wetterlagen wie jetzt an den Alpen?
Also es ist auf jeden Fall so, dass dieses Eis, was normalerweise dort wäre, unsere Großwetterlage beeinflusst. Also sprechen wir eben zum Beispiel von einem Jetstream. Also Jetstream ist dieses Starkwindband, was in der oberen Atmosphäre vorhanden ist, was für unser Wetter sehr entscheidend ist. Dass also letztendlich dadurch, dass wir weniger Eis in der Arktis haben, sich dieser Jetstream anders verhält und dadurch eben Hochdruck- und Tiefdrucklagen beständiger sind. Also eben zum Beispiel der letzte Sommer war ein sehr prägnantes Beispiel dafür, diese langanhaltende Hochdrucklage, die wir hatten, ist auf jeden Fall was wir im Klimawandel häufiger erwarten, einfach weil durch das fehlende Eis sich unser ganzes Wettersystem anders sortiert.
Vor 40 Jahren, kurz nach Weihnachten 1978, erlebte nicht der Alpenraum ein Winterdrama, so wie jetzt, sondern Norddeutschland. Da war es erst mild, dann schlug das Wetter um, 17 Menschen sind damals erfroren. Warum geschah das an der Küste und nicht wie jetzt in den Alpen?
Also grundsätzlich war das dort eben eine ganz andere Großwetterlage. Und zwar damals ist eben sehr milde Luft aus dem Süden mit kalter Luft aus Skandinavien über der Ostsee aufeinander getroffen. Dazu gab es eben noch den Sturm, der zu starken Schneeverwehungen geführt hat. Und eben, ja, also letztendlich ist da sozusagen das Entscheidende, dass wir eben dieses Aufeinandertreffen von milden, feuchten Luftmassen aus dem Süden und eben dieser kalten Luft aus Skandinavien hatten. Und jetzt bei der heutigen Situation mit den starken Schneemassen in den Alpen ist eben diese nördliche Anströmung über Deutschland das Entscheidende, durch das Hochdruckgebiet über Großbritannien.
Mhm. Für die jetzt angeschneiten Dörfer in Bayern und Österreich spielt das keine Rolle. Aber eigentlich verändert doch der Klimawandel auch die Schneemenge in den Alpen. Messstationen verzeichnen überall Rückgang. Es schneit seltener. Ist diese jetzige Wetterlage nur ein meteorologischer Ausrutscher?
Auf jeden Fall. Also unser Wettersystem ist nun einfach mal chaotisch. Also es wird auch weiterhin Unwetter mit viel Schneefall in einem wärmeren Klima geben. Also wir sind jetzt ungefähr bei einer Erwärmung in Deutschland von ungefähr 1,5 Grad und von daher wird es auch weiterhin Schneefall geben. Aber eben man kann auf jeden Fall schon sehen, dass zum Beispiel im Vergleich zu den 70er Jahren der Zeitraum, in dem in den Alpen Schnee liegt, um fast 40 Tage zurückgegangen ist im Jahr.
Aber dieser Ausrutscher jetzt ist dennoch eine Extremwetterlage, die auch zu diesem Klimawandel gehört.
Also man kann sich das so ein bisschen vereinfacht so vorstellen, der Klimawandel ist, also wenn jetzt so eine Extremwetterlage das wie so eine 6 auf dem Würfel ist, dann verursacht halt der Klimawandel, dass der Würfel so gezinkt ist, dass die 6 eben häufiger kommt. Und von daher kann man sagen, ja, so eine einzelne Wetterlage kann man jetzt nicht eindeutig dem Klimawandel zuordnen, aber eben man muss sich halt dann letztendlich die Statistik über einen längeren Zeitraum angucken, um so eine Wetterlage eindeutig dem Klimawandel zuzuordnen.
Und wir hier in der Mitte Deutschlands haben Schmuddelwetter und würden wahnsinnig gern den Taunus ganz in Weiß sehen. Können wir da Hoffnung haben?
Also es ist so, dass vermutlich gegen Freitag und Samstag Schnee fallen wird im Taunus. Ob der allerdings liegen bleibt, ist fraglich, weil am Wochenende schon wieder die Temperaturen wieder nach oben gehen werden.
Es gibt viel zu erzählen über den Schnee. Und Meteorologen wie Tobias Bayer vom Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung in Kiel, die sind in diesen Stunden gefragte Fachleute. Reichern wir das noch an. Klar, Schnee ist eine flüchtige Substanz, eine Form des Eises, die sich durch die Luft zwischen den Kristallen von anderen Formen gefrorenen Wassers unterscheidet. Aber jetzt mal ganz einfach und ganz grundsätzlich.
Warum ist Schnee weiß?
Eigentlich ist Schnee ja nur gefrorenes Wasser. Und Wasser ist nicht weiß, sondern durchsichtig. Auch wenn es gefriert. Das heißt, eigentlich dürfte Schnee gar nicht weiß sein. Dass wir ihn trotzdem so wahrnehmen, liegt an der Lichtbrechung. Denn Schnee besteht aus vielen winzigen Eiskristallen. Und an den Rändern der Kristalle wird das Licht bestimmter Wellenlängen reflektiert und gestreut. Dieses gestreute Licht lässt den Schnee für uns weiß erscheinen.
Kann man Schnee fallen hören?
Nein, wir können ihn nicht fallen hören. Aber nur, weil wir Menschen so schlechte Ohren haben. Denn wenn Schnee zum Beispiel auf Wasser fällt, macht das durchaus Geräusche. Winzige Luftblasen, die zwischen den Eiskristallen eingeschlossen sind, platzen dann und es klirrt. Allerdings in einer Tonhöhe, die Menschen nicht mehr wahrnehmen können, zwischen 50 und 200 Kilohertz. Fledermäuse zum Beispiel können das noch hören.
Warum wirkt alles gedämpft und still, wenn Schnee liegt?
Dieser Eindruck stimmt wirklich. Schnee schluckt den Schall. Denn Schnee besteht nicht nur aus gefrorenem Wasser, sondern auch aus viel Luft. Die bildet Hohlräume zwischen den Kristallen. Luft macht rund 90% des Schnees aus. Und in diesen Gängen und Windungen aus Eiskristallen verfängt sich der Schall. Das Geräusch bleibt im Schnee stecken.
Sind alle Schneeflocken gleich?
Nein. Allerdings muss man schon sehr genau hinschauen, um die Unterschiede zu erkennen. Denn die Grundform ist bei allen Schneeflocken ein Sechseck. Unterschiede entstehen vor allem durch die Temperatur. Zwei US-amerikanische Forscher haben 6000 verschiedene Schneekristalle fotografiert. Und es gibt noch viel mehr. Jeder Schneekristall ist einzigartig. Und eine einzelne Flocke besteht aus mehreren Kristallen.
Die kleine Schneekunde von Marlena Menke. Und jetzt? Jetzt würden wir uns gerne in diese Pracht werfen. Das können wir physisch gerade nicht, aber das hier hören, uns in die Eiskristalle hineinträumen und dem Kältegeist auflauern, den uns Henry Purcell hier um die Ecke schickt.
Und
Ist das nicht toll, was manche Männerkehlen so hervorbringen? Diesen Kältegeist singt der Countertenor Tim Mead. Sie hören H2 der Tag, Schnee, wenn er fällt, dann schneit er. Und in diesen Stunden heftig wie selten, in Bayern und in vielen Bundesländern Österreichs. Es begann am vergangenen Wochenende und soll nach diesem, nach Einschätzung des Deutschen Wetterdienstes, so weitergehen. Für diejenigen, die mit dem Auto in die Winterferien gefahren sind, hieß das Schneeketten anlegen oder gleich die Abreise aufschieben. Mancherorts waren und sind Straßen gesperrt. Da wollen wir jetzt nicht besserwisserisch den Zeigefinger heben, aber doch mal darauf hinweisen, dass auch eine Bahnfahrt durch die Alpen seinen Reiz und seine Vorteile hat. Zum Beispiel die von Davos nach Zermatt. Die Fahrt im Schweizer Glacier-Express, die ist zwar kein preiswertes Vergnügen, aber ein unvergessliches. Unser Autor Ingo Bötig ist da ganz sicher.
Grüezi und herzlich willkommen im Glacier-Express. Im langsamsten Schnellzug der Welt.
Durchschnittlich 30 bis 50 Kilometer pro Stunde fährt der Glacier-Express von St. Moritz im Engadin bis Zermatt im Wallis. Eine Reise über 291 Kilometer. Märchenhaft zeigt sich die Winterlandschaft. Meterhoher Schnee, die Wälder wie in Watte gehüllt, kristallklare Bäche plätschern und hoch über allem thronen die Berge. Am Tisch nebenan sitzen drei Australier, zwei Frauen, ein Mann aus der Stadt Perth. Warum sie sich ausgerechnet für den langsamsten Schnellzug der Welt entschieden haben?
To see the whiteness.
Wegen der weißen Landschaft.
We don't get snow where we live. We live in Western Australia, which is very dry.
Da, wo wir leben, haben wir keinen Schnee. Wir leben in Westaustralien. Da ist es ziemlich trocken. Deshalb ist das hier so magisch und unglaublich schön.
So this is just magical. Absolutely beautiful.
Riesige Panoramafenster bieten einen freien und atemberaubenden Blick. Auf das Rhonetal, die Rheinschlucht, den Oberalppass in 2033 Metern Höhe, auf die längste Hängebrücke der Welt bei Randa, eine Reise über 291 Brücken und durch 91 Tunnel.
Bei Stalden fährt der Panoramazug in das steilste Stück der ganzen Strecke. Auf einem Kilometer überwindet der Zug 125 Höhenmeter. Das gelingt nur dank ausgeklügelter Zahnradtechnik. Sie merken sofort, wenn das Zahnrad an der Schiene einrastet. Der Zug wird langsamer. Sie spüren einen leichten Ruck.
Kurz bevor wir oben ankommen, geht Zugbegleiterin Erika Hager persönlich an jeden Tisch, um die Passagiere einzuladen.
Bei der Station Nätschen gibt es einen Fotoaufenthalt.
Oder wie es so wundervoll auf Schweizerdeutsch heisst:
ein Foto machen.
Der Schaffner pfeift die Passagiere wieder zusammen. Ein internationales Sammelsurium, wie auch das Gästebuch des Glacier Express verrät. Viele Städte und Ländernamen sind dort eingeschrieben. New York, Japan, Singapur, aber auch Straubing und Neustadt in Sachsen. Auch Einheimische sind anzutreffen, in diesem Fall ein Ehepaar aus Schaffhausen.
War sehr beeindruckend, sehr schön. Oberalpass, die Schneemassen, das vor allen Dingen, ja. Und das schöne Panorama, das Wechselspiel von der Landschaft.
Ja, das Wechselbad der Gefühle, so von den Höhen runter, hoch und runter fahren, das ist schön, ja. Man hat gut gegessen, man hat sich wohlgefühlt, definitiv.
In Kürze erreichen wir Zermatt.
Noch einmal ruckelt es kurz. Der Zug rastet über sein Zahnrad an der Schiene ein, die Tische neigen sich. Noch einmal sind 1000 Meter Höhenunterschied zu überwinden, um schließlich am Fuße des Matterhorns anzukommen. Mit seinen 4478 Metern, einem der höchsten Berge der Alpen.
Das Team des Glacier Express verabschiedet sich von Ihnen und wünscht Ihnen weiterhin spannende Momente auf Ihrer Entdeckungsreise in der Schweiz.
Der Glacier-Express, der startet in Davos, in der höchstgelegenen Stadt der Schweiz. Dort rüstet man sich derzeit für das Weltwirtschaftsforum ab 22. Januar. Das dauert aber nur 3 Tage, während andere Institutionen ganzjährig in Davos zu tun haben. Die Fachleute am Institut für Schnee- und Lawinenforschung beispielsweise. Einer wie der Lawinenkundler Yves Bühler. Was tut der in diesen Tagen? Mit Drohnen Lawinen ausspähen. Heute ist es in Davos windig, minus 8 Grad. Es schneit den ganzen Tag schon, wenn auch nicht so heftig wie in Bayern und Österreich. Und wenn wir Laien von Davos in die Berge hochschauen, dann sehen wir eine weiße Fläche. Was, Yves Bühler, sehen Sie mit Ihren Drohnen?
Also im Prinzip sehe ich genau das Gleiche wie wir mit unseren Augen. Eine weiße Fläche, die ich fotografiere mit der Drohne. Aber ich mache halt nicht nur ein Bild und eine Aufnahme, sondern hunderte von Aufnahmen mit sehr großer Überlappung. Und aus diesen Aufnahmen mit großer Überlappung kann ich nachher ein dreidimensionales Oberflächenmodell herstellen. Das ist etwas, was wir mit den Augen zwar sehen, aber nicht so gut erfassen können.
Und dieses Oberflächenmodell sagt Ihnen was?
Das Oberflächenmodell sagt mir, wenn ich es kombiniere mit einem Oberflächenmodell ohne Schnee, wie viel Schnee wo genau liegt.
Und daraus können Sie Schlüsse ziehen, hier baut sich was zusammen, hier könnte eine Lawine entstehen?
Also was ich sicher gut sehe, ist, wo der Wind Triebschnee hinbläst und wo der Wind den Schnee wegnimmt vom Hang. Und ich kann sagen, wo eben sehr viel Schnee in einer Mulde liegt und wo eigentlich fast kein Schnee mehr liegt.
Im Lawinenlagebericht für Bayern lesen wir heute, dass die Hauptgefahr Schneebrettlawinen sind, dass sich Neuschnee auf altem Schnee lösen wird. Und weiter ist von tiefliegenden Schwachschichten in der Schneedecke die Rede. Ich übersetze das jetzt mal so. Neuschnee surft auf Altschnee. Stimmt das?
Ja, ganz salopp kann man das tatsächlich so sagen. Aber was eine entscheidende Rolle spielt hier, ist eben der Wind. Also diese Sturmwinde, die den Schnee eben verfrachten. Und verfrachtet wird halt lockerer Schnee. Und der wird dann, währenddem er transportiert wird, wird er umgewandelt. Die Körner werden die Ecken und Kanten abgehackt. Und dort, wo der Schnee abgelagert wird, wird er sehr dicht zusammengepackt. Und dann ist er eben plötzlich nicht mehr lockerer, leichter Schnee, sondern zusammengepackter Schnee, der wie ein Brett ist. Das, manchmal merkt man das auch, wenn man mit den Skiern draufsteht, dann brechen so ganze Schollen brechen raus. Und das Problem ist jetzt eben, dass dieser Schnee jetzt auf die weichen Schichten abgelagert wird. Und ein zusammengefügtes Brett auf einer weichen Schicht ist genau das, was sehr gefährlich ist für Lawinen.
Ich bleibe nochmal in dem Bild. Der Surfer braucht die Kraft der Welle unter sich. Und er braucht den Punkt, wo die Welle unter ihm bricht, um sie reiten zu können. Ist das in der Lawine auch so? Ab wann reitet der Neuschnee, den Altschnee wird also zur Lawine? Was löst das aus?
Also das ist eigentlich ein Bruch dann dieser schwachen Schicht. Und das passiert eigentlich fast überall. Kritisch wird es dann, wenn das Gelände steil ist. Denn nicht wie der Surfer haben wir ja am Hang haben wir keine Wellenenergie, aber wir haben Gravitationsenergie. Also dann, wenn es eben steil runtergeht, je steiler, desto schneller, dann beginnt die Lawinen eben zu fließen, wenn so ein Bruch stattfindet.
Und dazu braucht es immer Wind?
Nein, es braucht nicht immer Wind. Aber der Wind, man sagt auch, der Wind ist der Baumeister der Lawinen, ist sicher verantwortlich für einen großen Teil der Lawinen.
Nun weiß jeder, der wenigstens einmal in den Alpen war, nicht jeder Schnee ist gleich. Es gibt trockenen und es gibt dichten und feuchten Schnee. Welcher verleiht denn der Lawine mehr Wucht? Wen müssen wir, wenn wir im Gelände sind, mehr fürchten?
Also prinzipiell können eigentlich alle Schneetypen Lawinen produzieren. Es ist aber so, dass sehr trockener, leichter Schnee tendenziell dazu führt, dass die Lawinen sich schneller bewegen. Und wenn sie schneller vorwärts kommen, größere Geschwindigkeiten erreichen, dann erreichen sie auch höhere Drücke und eigentlich eine größere Wucht, aber eben auch eine ziemlich langsam fließende Nassschneelawine kann Häuser und Wälder eigentlich ziemlich leicht zerstören, auch wenn sie nur noch im Schritttempo unterwegs ist.
Nun gab es ja schon Lawinen wie die 1999 im österreichischen Galtür, wo damals 31 Menschen starben und die Lawine eine Energie von 3000 Lastkraftwagen hatte. Die konnte auf einem steilen, relativ langen Hang zu Tal rasen und hat entsetzliche Verwüstungen angerichtet. Ist das die Faustformel für die Gefahrenabschätzung von Skifahrern und Bergwanderern? Vorsicht vor langen, steilen Hängen?
Ganz sicher muss man sich hüten vor langen, steilen Hängen. Aber leider eben nicht nur von den langen, steilen Hängen, sondern eigentlich von allen Hängen. Also diese Extremlawine im 1999, die erreichen natürlich extrem große Distanzen und sehr, sehr hohe Geschwindigkeiten und können wirklich unvorstellbare Kräfte entwickeln. Nur reicht schon sehr, sehr viel weniger, um einen Wanderer oder einen Skifahrer zu töten. Also bereits eine relativ kleine Lawine von etwa 100 mal 50 Metern Länge reicht eben bereits, um eine Person zu töten.
Galtür ist auch gerade wieder abgeriegelt. Noch etwas, was ich interessant finde. Wie bremst denn eine Lawine?
Sie bremst, indem ihr eigentlich die Gravitationsenergie ausgeht. Und wenn der Hang weniger steil wird, dann nimmt diese Gravitationsenergie ab. Und das bremst die Lawine eigentlich. Aber es gibt noch Reibung in der Lawine drin. Es gibt eine Reibung einerseits bei der Schicht zwischen dem Boden und dem Lawinenschnee und dann gibt es auch eine Reibung in der Lawine selber. Die Lawine besteht dann eigentlich aus Schneebällen, so kann man sich das vorstellen, aus Millionen von Schneebällen und beim Talwärtsrasen treffen diese Schneebälle aufeinander und durch diese Kollisionen zwischen den Schneebällen wird auch Energie vernichtet. Und so wird der Lawine eigentlich über diese Kollisionen auch in Form von Wärme Energie entzogen. Aber meistens stoppen die Lawinen erst, wenn sie in flacheres Gelände vorstoßen.
Also wenn sie sich gebrochen haben und auslaufen. Wie sieht's heute in Davos aus? Würden Sie in die Berge gehen jetzt?
Im Moment haben wir Gefahrenstufe groß, auch in Davos. Es ist sehr heikel, wir hatten sehr starke Winde. Also im Moment sitze ich lieber im Büro, als dass ich draußen im Schnee bin.
Und da ist es ja auch gemütlicher. Soweit der Davoser Lawinenforscher Yves Bühler. Über Surfen auf Neuschnee und das Bremsverhalten von Lawinen. Das ist faszinierend, solange man nicht von ihnen überrollt wird und aus sicherer Entfernung über sie redet. Die reale Gefahr im Alpenraum, die ist aber derzeit extrem hoch. Deshalb appellieren die Behörden an Skifahrer, die gesicherten Pisten auf keinen Fall zu verlassen oder, alternativ, das ist unser Vorschlag, Schuberts Winterreise hören auf einer gemütlichen Bank am Kachelofen. H2 der Tag über Schnee. Und da wir ihn im Taunus gerade nicht haben, gehen wir jetzt ins Museum. Zum Schnee des Malers Franz Marc. Der malte das Lieblingsbild aller heutigen Besucher des Frankfurter Städel schon 1911. Den liegenden Hund im Schnee, seinen sibirischen Schäfer Rossi. Und wie er da so friedlich seinen Kopf auf der Pfote bettet und unsere Kollegin Tanja Küchle ihn intensiv betrachtet, da geschieht plötzlich eine Verwandlung. Aus ihr spricht Rossi, die Schäferhündin. Hören Sie mal.
Dieser Schnee, ein Loch graben, mit der Schnauze rein, schnüffeln, Hinterlauf heben, Revier markieren. mein Revier. Geht's mir gut. Einfach im Schnee rumliegen, wie auf einer Wolke aus Watte. Den Kopf auf den Pfoten abgelegt, die Augen zu. Seit mein Herrchen mich so gemalt hat, vor mehr als 100 Jahren. Was ist schon Zeit? Die Bäume hinter mir wiegen sich im Wind. Der Schnee verschluckt ihre Geräusche, macht alles still.
Hm? Oh, da kommen schon wieder welche. Give me some trouble.
Hunderte, jeden Tag. Sie kommen ins Städelmuseum, um mich zu sehen. Seitdem ich zum Liebling der Besucher gekürt wurde, sind es noch mehr. Sie wären gerne wie ich, aber sie haben ihre Instinkte gegen Smartphones eingetauscht. Auf die schauen sie ständig und fotografieren mich damit. Nicht schon wieder. Und?
Ja, ich glaube, das Foto ist ganz gut geworden. Guck mal, alles drauf. Nur die Farben stimmen irgendwie nicht so richtig.
Hase, die Farben sind das Wichtigste.
Vielleicht sollte ich sie einfach mal anbellen.
Wieso sind die Farben so wichtig?
Na, schau sie dir doch an. Franz Marc hat seine eigene Farbenlehre entwickelt. Blau ist das männliche Prinzip, herb und geistig. Gelb ist das weibliche Prinzip, sanft, heiter und sinnlich.
Ach, dann ist das also eine Hündin.
Ja, das ist Russi. Franz Marcs sibirische Schäferhündin. Andauernd hat er das Tier gemalt.
Und trotzdem hat er ewig an meinem Fell rumgefummelt. Er suchte das perfekte Farbenverhältnis zwischen dem Gelb meines Fells, dem kalten Weiß des Schnees und dem Blau darin. Und dann macht ihr ein Foto ohne Weißabgleich. Mensch, da sind die Farben total verfälscht.
Schnee und Hund, auch für Maler ein Faszinosum und eine farbtechnische Herausforderung, wie wir eben gehört haben. Bernd Brunner, Autor einer Kulturgeschichte des Winters, die Geschichte einer Jahreszeit unter dem Titel »Als die Winter noch Winter waren«, erschienen 2016. Guten Abend.
Guten Abend, Frau Sauter, ich grüße Sie.
Der Schnee auf Leinwand, den hat ja nicht nur Franz Marc gemalt, sondern auch Monet und Van Gogh, Gauguin und Pissarro. Ging es da um die exakte Wiedergabe oder um die Gefühle des Malers?
Nein, ich denke, da ging es um die Gefühle des Malers und sicherlich auch versuchten sie, den Geist der Zeit irgendwie in ihren Bildern zu treffen. Es ging ja auch bei Franz Marc zum Beispiel nicht darum, um eine realistische Darstellung des Hundes schon. Die Form ist ja ein bisschen abstrakt, ein bisschen eckig und der Schnee ist im Grunde genommen auch nicht detailreich dargestellt. Es war einfach nicht angesagt damals.
Winterlandschaften sind ja, wenn wir sie erlebt haben, in unserem Gedächtnis eingelagert. Und zwar meistens als Sehnsuchtsbilder aus der Kindheit. Wünschen wir uns deshalb immer weiße Weihnacht?
Ja, ich denke, dass wir einfach diese frühen Winter sehr, sehr intensiv wahrgenommen haben als Kinder. Und wenn ich jetzt aus meiner Perspektive spreche, waren die ja tatsächlich damals auch wirklich sehr weiß. Und das hat sich vermindert. Also ich glaube, es ist da so eine gewisse Verzerrung der Wahrnehmung auch der Geschichte, dass wir uns vielleicht so ein bisschen auch in die alte Zeit zurücksehen. Und das hängt damit zusammen.
Wir erreichen Sie gerade telefonisch in Istanbul und erwähnen das, weil Sie ein bisschen dumpf klingen. Gibt es bei Ihnen auch Winterschnee? Und das macht nichts. Haben Sie in Istanbul schon richtig heftigen Schnee erlebt?
Oh ja, und zwar vor 2 Jahren, wie ich den kaum eigentlich in Deutschland erlebt habe, in Berlin. Ich komme ursprünglich aus Berlin. Also da lief ja überhaupt nichts mehr. Da gehen die Kinder auch nicht zur Schule und die Bibliotheken sind sogar geschlossen und so weiter. Dieses Jahr ließ er sich allerdings noch gar nicht blicken. Es gab gestern früh so einen kleinen Anflug, aber der Schnee war ganz, ganz schnell wieder weg.
Ich nehme an, die Türken in Istanbul und Sie erleben besondere Wetterlagen wie jetzt. Schnee als etwas, das uns gefährlich werden kann, das unseren Alltag behindert, die Mobilität zum Stillstand bringen kann. Also ein Ausnahmezustand, der irgendwie bezwungen werden muss, meistens durch Technik. Trotzdem identifizieren wir ja Schnee mit Stille, mit Innehalten, auch nach innen schauen.
Ist das dieser Kontrast, der uns den Schnee im Winter so besonders reizvoll macht, auch als Gemütszustand?
Ja, ganz bestimmt. Wobei da ja war ja ein ganz langes Stück Arbeit zurückzulegen, dass wir überhaupt den Winter so wahrnehmen konnten. Also er war ja wirklich für die Menschen früher eine Last. Man musste sich genau darauf vorbereiten, man musste die Lebensmittel entsprechend konservieren, damit man auch im Winter was Gutes zu essen hatte. Und das ist ja ein wahnsinniger Luxus und eine Zivilisationsleistung, also die wir vollbracht haben im Laufe gerade mal der vielleicht letzten 150 Jahre, 200 Jahre so richtig. Vorher konnte man das nicht genießen. Also da gab es nur Probleme über Probleme. Und jetzt haben wir den Luxus, uns zu überlegen, wie nah wir den Winter sozusagen an uns heranlassen. Also wir haben die Thermokleidung, alles Mögliche. Wir können uns eigentlich dafür schützen und wir können das genießen, so von außen gucken, was da kommt. Das ist schon eine große Veränderung zu früher.
Also trotz Klimawandels fällt derzeit mal viel Schnee. Wir haben vorhin in der Sendung gehört, das ist eine besondere Lage, kommt nicht immer vor. Die Fachleute in dieser Sendung sagen uns aber auch, in den Alpen gibt's weniger Schnee. Wird dann nicht diese Form des Eises ein Sehnsuchtsmaterial ganz besonderer Art? Je seltener Schnee, desto begehrter, desto erhoffter?
Ganz bestimmt. Und es gibt ja auch bestimmte Formen, in denen die Sehnsucht nach dem Eis richtig zelebriert wird heutzutage. Also es gibt, vielleicht haben Sie davon gehört, so inzwischen richtige Eishotels.
Ja.
In verschiedenen Teilen Europas, wohin man sich zurückziehen kann und dann richtig nochmal diese Kälte spüren kann. Im Schlafsack natürlich, sonst holt man sich den Tod. Aber da wird also richtig nochmal das Eis inszeniert. Es werden so Skulpturen gebaut. Es gibt Eiskammern, in die man sich manchmal zurückziehen kann, um auch diese Kälteerfahrung zu haben. Das Eisbaden, also das gab es sicherlich früher auch, aber ich finde, dass man ständig darüber liest, also dass irgendwo Leute ins eiskalte Wasser gehen, das ist so eine richtige Mode geworden. Ich denke, das ist auch wie so eine Art Symptom, eine Reaktion darauf, dass eben weniger Schnee fällt und dass es auch nicht mehr so kalt ist wie früher.
Viele sehen ja in den Jahreszeiten Analogien zur menschlichen Existenz. Darüber schreiben Sie auch in Ihrem Buch. Früher für Jugend, die Reife des Sommers und im Winter vollendet sich das Leben. Das kommt ja aus dem Zyklus der Natur, nicht aus der Technik. Verschwindet sowas in einer digitalen Welt?
Also ich würde schon sagen, es hat vielleicht gar nicht so sehr viel mit dem Digitalen zu tun oder zum Teil, sondern einfach mit dieser Nivellierung der Jahreszeiten, die wir beobachten. Also es wird ja alles irgendwie flacher, die Frühlinge kommen schneller, die Sommer dauern tendenziell länger, die Winter werden kürzer. Das kongruiert jetzt nicht mehr so unbedingt so mit diesen verschiedenen Lebensphasen sozusagen. Aber es ist ganz interessant, dass Sie das erwähnen, weil es gab ja früher, weil sie auch auf die Gemälde kam am Anfang, dass das erste Gemälde richtig vom Winter stammt aus dem Stundenbuch des Herzogs von Berry, gemalt von den Brüdern Limburg im etwa 15. Jahrhundert. Ne? Und da wurden noch richtig die verschiedenen Jahreszeiten so dargestellt. Wunderschön. Also die Holzfäller im Schnee, die Schafe zusammengedrängt, die Vögel nach Körnern picken. Da ging es eigentlich los mit den Gemälden.
Bernd Brunner, Kulturwissenschaftler und Autor, zurzeit in Istanbul. Besten Dank.
Ist übernommen. Das Ganze ist nur ein Klischee. Und trotzdem, die Wahrheit ist so weiß wie Schnee. Fürchterlich, wie manche sagen. Überhaupt nicht zu mir drauf. Dreckig, stinkend und doch schön. Die Wahrheit so weiß wie Schnee. Die Wahrheit ist so weiß wie Schnee.
Wolfgang Ambros weiß wie Schnee. Sie hören H2 der Tag über den Schnee. In Oberbayern wird seit heute vor einstürzenden Dächern gewarnt. In Österreich ist der Ort Galtür nicht mehr erreichbar. Und das weckt dort ungute Erinnerungen an die große Lawinenkatastrophe im Februar 1999. Auch die bei Skitouristen so beliebten Wintersportorte Lech und Zürs in Vorarlberg sind nicht mehr erreichbar. In 4 österreichischen Bundesländern gilt die höchste Lawinenwarnstufe. Stellen Sie sich mal kurz vor, dieser knappe Überblick wäre so formuliert.
Wie jüngst ein tiefer Schnee gefallen und gleich ein Regen drauf, bald aber wiederum ein schneller Frost entstand, erstarrt vor dessen Grimm der Schnee, der eben schmolz. Da schien nun wie Kristallen der Bäume glatte Schar, die fast im Augenblick als wie beharnischt war. Es wurden Wunder schnell so groß als kleine Sprossen von einem halb bereits erstarrten Nass beflossen und ringsum eingefasst und eingeschlossen. Sie waren ganz mit klarem Eis bedecket. Das allerkleinste Zweiglein stecket in einer eiskristallenen Stangen, die 7-mal so dick als wie es selbst, daher die Äste denn, dieweil das Eis so schwer, gebogen all herunterhangen, wodurch der Bäume her, den Palmen an Figur, an Glanz den Leuchterkronen von reinem Bergkristall, die hell poliert sind, glich. Die ganze Landschaft sah daher verwunderlich, hell, prächtig, herrlich aus, zumal, wie bei dem Untergang der niedre Sonnenstrahl, in, durch und an die klare Glätte fiel. Es ist fast auf der Welt kein schöner Augenziel. Der Glanz, den König oder Kaiser an Kostbarkeiten zeigen können, sind nichts bei diesem Glanz zu rechnen, nicht zu nennen. Ein Wald von Bergkristall voll diamantner Reiser sind überall zur Schau gestellt. Ein dresdnisch grün Gewölb war jetzt die ganze Welt, weil nichts als spielende Brillanten, als schütternde geschliffene Diamanten, soweit man sah, zu sehen. Ich musste hier jedoch der Menschen Meinung lachen, die so viel Prahlerei von Edelsteinen machen. Wie leicht kann, dachte ich, die Natur Juwelen überall bereiten. Die Härte fehlet ja dem Eise nur. So hat es alle Kostbarkeiten, Pracht, Schimmer, Wasser, Feuer und Schein und alle rare Seltenheiten, die im so hoch geschätzten Demant seien.
Winterwelt des gebürtigen Hamburgers Barthold Heinrich Brucks. Der Mann war zwar von Hause aus Jurist, hatte aber ein großes dichterisches Talent für präzise Beschreibungen von Winterphänomenen des 17. Jahrhunderts. Sie, Professor Wolfgang Schöne, vom Institut für Geographie und Raumforschung, brauchen eigentlich weniger Sprachgewalt als vielmehr ausreichend Messstationen, um Schneedaten zu gewinnen. Guten Abend.
Schönen guten Abend.
Und guten Abend nach Graz. Wer wird denn überall Messstationen in diesen Tagen aufstellen, wenn sie nicht schon aufgestellt sind? Und lassen die Daten, die Sie von einem Berg haben, Rückschlüsse auf den nächsten hinter dem Berg zu?
Also prinzipiell gibt es schon entwickelte Messnetze, wo der Schnee sehr gut gemessen wird. Gibt es einerseits die Wetterdienste, aber auch die hydrographischen Dienste, die am Schnee sehr interessiert sind und daher versuchen, den Schnee möglichst gut zu messen. Das Problem ist aber natürlich, dass der Schnee sich sehr schnell ändert von einem Ort zum anderen. Das heißt, ich brauche eine relativ hohe Anzahl an Messstationen und ich muss mir auch sehr gut überlegen, wie ich meine Messstation aufstelle. Also wenn ich auf der einen Seite eines Tales messe und das mit der anderen Seite im Tal vergleiche, kann das recht unterschiedlich sein. Das heißt, ich brauche recht strikte Vorschriften, wie diese Messung durchzuführen ist und wie so eine Messstation auszuschauen hat.
Also Schnee...
Dann funktioniert es aber recht gut. Also dann kann ich sozusagen diese Messstationen verwenden, um langfristige Veränderungen des Schnees auch sehr gut zu erkennen.
Ich fasse das mal so zusammen. Schneedaten sind also tückisch und nicht von jeder Station eins zu eins zu nehmen.
Genau. Also es gibt Stationen, die großräumig repräsentativer sind, die sozusagen für ein Großflächengebiet eine Aussage bieten. Und dann gibt es Stationen, die sind sozusagen nur lokal gültig. Die werden von... ja, zum Beispiel von der Umgebung, von Bäumen, von Gebäuden stark beeinflusst oder durch den Wind natürlich sehr stark beeinflusst. Und dann sind sie sozusagen nur für diesen lokalen Ort wirklich gültig und nicht für ein größeres Gebiet.
Können wir denn aus diesen derzeitigen Schneemassen, lassen wir den Wind mal weg, aber aus den Schneemassen Schlüsse für die Zukunft ableiten? Wir haben in dieser Sendung gehört und man liest es auch in jedem Brevier über die Alpen, der Schnee geht zurück. Bei welchem Grad Erderwärmung verschwindet der Schnee denn ganz? Können Sie das präzise sagen, vorhersagen?
Also das kann man nicht präzise vorhersagen, weil das Problem ist, dass der Schnee ja einerseits von der Temperatur gesteuert ist, aber auch vom Niederschlag. Also wenn die Temperatur zunimmt, dann wird mehr Niederschlag in Form von Regen und weniger in Form von Schnee fallen. Und die Temperatur oder wie sich die Temperatur in der Zukunft entwickeln wird, insbesondere in den Alpen, das kann man relativ gut vorhersagen. Wie sich jedoch der Niederschlag gerade im Hochgebirge verändern wird, das ist sehr schwer vorhersagbar. Daher kann ich auch nicht vorhersagen, wie sich das in Zukunft entwickeln wird. Ich kann es relativ gut sagen, sozusagen dort, wo die Temperatur eine große Rolle spielt und es ist eher in den Tieflagen. Also da kann ich schon sehr gut sagen, wie sich das in der Zukunft entwickeln wird und dass es abnehmen wird weiterhin.
Bei den Klimakonferenzen geht es ja darum, die Erderwärmung bei 1,5 Grad zu stoppen und auf gar keinen Fall auf 2 zu kommen. Nochmal, bei welchem Grad Erderwärmung verschwindet der Schnee aus unseren Alpen?
Also eine exakte Temperatur ist nicht anzugeben, ja, weil das auch sozusagen länger braucht und die Schwankung von einem Jahr zum nächsten sehr, sehr groß ist. Ja. So wie wir heuer sehr viel Schnee haben, gab es auch Jahre bei ähnlicher Temperatur, wo sehr wenig Schnee ist. Daher ist es sozusagen nicht exakt vorhersagbar, ab welcher Temperatur oder welcher Temperaturänderung der Schnee verschwinden wird. Aber es ist klar, dass sozusagen bis zu diesen Prognosen, bis 2100, noch Schnee in den Alpen vorhanden sein wird. Er wird noch viel weiter oben im Gebirge sein.
Professor Schöner, zieht man Sie zu Rate, wenn es um die Ausweisung neuer Skilifte und Skigebiete geht? Sie sind ja lehrend und forschend am Institut für Geographie und Raumforschung. Da kommt man doch zu Ihnen, oder?
Es wird schon immer wieder gefragt und wir haben auch gerade in Österreich ein Netzwerk, wo wir mit den Touristikern und auch mit den Skigebietsbetreibern uns austauschen, wo die Ratschläge von unserer Seite bekommen. Aber klarerweise ist es natürlich, dass ein Skigebiet nicht nur aufgrund dieser natürlichen Schneesituation geplant wird. Es gibt ja auch die Möglichkeit, künstlichen Schnee zu machen und der spielt eine ganz wesentliche Rolle in der Planung von Skigebieten. Also es ist sozusagen nicht nur diese natürliche Seite, die für die Planung eines Skigebietes relevant ist. Aber es wird schon immer wieder sozusagen die Information bei uns abgeholt, auch wie sich die Zukunft zeigen wird, wie sich der Schnee verändern wird und was das für die Skigebiete wirklich bedeutet.
Und für die Skigebiete kann es bedeuten, der Ansturm auf Skilifte und übrigens auch der Ansturm auf Schneeschaufeln, wie derzeit in Bayern zu beobachten, der wird im Rückgang von Schnee dann irgendwie zum Opfer fallen.
Ja, ich meine, der Schnee ist natürlich eine Einflussgröße auf das, was die Leute bewegt, in Skigebiete zu fahren. Es gibt da auch viele andere Gründe. Also wenn man mit den Touristikern spricht, dann ist es sozusagen nicht nur die Klimaänderung, die unter Umständen ihnen Sorge macht, sondern ist es auch sozusagen, dass es sehr schwer planbar ist, dass die Leute heutzutage sehr flexibel sind, ja. Und sozusagen die Entscheidung, dass man jetzt Skifahren geht, oft ja sehr, sehr, sehr zufällig ist und von Bedingungen abhängt, die vielleicht damit zu tun haben, dass in meiner Umgebung Schnee ist oder nicht Schnee ist, ja, oder wie das Wetter in meiner Umgebung ist. Wenn bei mir sozusagen in der Umgebung Sonnenschein ist und kein Schnee ist, dann komme ich vielleicht weniger auf die Idee, Ski zu fahren, obwohl in den Skigebieten Schnee wäre. bin dann aber eher verleitet, vielleicht irgendwo in den Süden zu fahren, ins Meer zu fahren. Ja.
Und bei Ihnen, Professor Schöner von der Uni Graz, was haben Sie gerade für Wetter?
Also bei uns ist das sehr interessant, weil ja der Süden von Österreich eigentlich keinen Schnee dazu bekommen hat. Also wenn man ganz in den Süden geht, in Kärnten, da warten Sie eigentlich auf den Schnee. Und auch wenn man nach Südtirol geht, da hätte man gerne Schnee. Ich bin jetzt im Graz sozusagen in diesem Übergangsbereich, ja, wo man von den keinem Schnee in den Bereich kommt, wo sehr viel Schnee ist. Und wenn man in den Norden von der Steiermark geht, das ist so eine Situation, wo wirklich jetzt eine Katastrophensituation zu beobachten ist. Extreme Lawinengefahr, extreme Schneemengen, viele Straßen, die gesperrt sind, viele Skigebiete, die geschlossen sind. Ja. Also ist es auch ein riesengroßer Unterschied innerhalb von Österreich.
Wolfgang Schöner, Klimaforschung an der Uni Graz. Besten Dank. Und das war der Tag. Mein Name ist Claudia Sauter. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.